Hallo zusammen. Lang ist es her. Wir waren in der Sommerpause und haben uns ein klein wenig eine Auszeit genommen, ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir diese Season 2 jetzt loslegen. Und genau, heute noch etwas in einem vorübergehenden technischen Setup. Live ist halt immer so eine Sache. Deswegen, nächstes Mal gibt es dann endlich das neue Studio zu sehen, wie ich schon irgendwie Anfang des letzten Podcasts oder des ganzen Podcasts angekündigt. Entsprechend, ja, heute geht es um das Thema Finanzplanung. Und jemand wie ich, der kaufmännisch durchaus seine Defizite hat, ist froh, dass er dafür einen Experten dabei hat. Und damit begrüße ich Nikolas. Grüß dich.
Hallo Eddie, grüße dich.
Ist es Nikolas, Nico?
Niklas. Niklas ohne
Niklas.
O. Genau.
Niklas, ja, okay. Niklas, ah, ohne O, sorry.
Alles gut, alles.
Man sollte seine Gäste kennen, sagt man mal, glaube ich. Ja. Niklas, erzähl mal kurz was von dir. Wer bist du? Was machst du? Gib
Ja,
den
sehr
Leuten ein
gerne. Also
bisschen Insight.
erstmal freue ich mich natürlich, den Opener der neuen Season machen zu dürfen. Ja, ich bin Niklas, bin im hohen Norden aufgewachsen, also in Hamburg, lebe aber mittlerweile 12 Jahre in München. Ich glaube, wenn man mich damals gefragt hätte, ob ich jemals in München kommen würde, hätte ich gesagt, das geht gar nicht.
Ja.
München ist aber auch sehr schön, muss ich sagen.
Absolut, ja.
Ich habe eine Banklehre gemacht, ganz klassisch, bin dann nach Karlsruhe, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit Fokus auf Finanzplanung. Dann wollte ich alles werden, nur nicht Unternehmensberater, bin dann aber in der Tat 25 Jahre in Unternehmensberatung abgebogen. War eine sehr spannende Zeit, hat Spaß gemacht, wunderbar. Habe aber für mich vor 2 Jahren beschlossen, dass ich das Kapitel gerne abschließen möchte und habe vor 2 Jahren das Projekt Tidy begonnen. Bin also dort der Founder und Co-CEO und da geht es im Wesentlichen um das Thema Finanzplan, Liquiditätsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen.
Sehr schön. Ja, bevor jetzt ihr alle abschalten, so trocken, wie es erstmal klingt, wird es nicht. Denn das ist ganz lustig, wie wir zusammengekommen sind. Und zwar habe ich Tidly von einem Kollegen von mir empfohlen bekommen. Und genau, dann hatte der Niklas, ich habe das von deiner E-Mail ganz persönlich kam dann die E-Mails, hey, wie hat dir Tidy gefallen? Können wir dir was helfen? Das sind hier Tipps und Tricks und so. Erstmal Hut ab, sehr gut, dass man schon eine frühe Stufe irgendwie ein E-Mail-Marketing und eine entsprechende Customer Journey hat.
Ja, sehr
Genau, und
geil.
dann haben wir Niklas einfach mal angesprochen, gefragt, hey, willst du nicht mit uns mal über das Thema Finanzplanung sprechen? Denn wir sind ja bei How to Build a Startup und ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Soll ich dir was sagen? Ich wusste vor 2 Jahren nicht so richtig den Begriff Cashflow einzuordnen. Wenn du nach 2 Jahren Startup weißt du ganz genau, was dieses Wort bedeutet.
Absolut, und ich kann nur bestätigen, ich habe es auch noch mal auf eine ganz andere Ebene kennengelernt in den letzten 2 Jahren als Berater.
Nee, ich war vorher ja Freelancer und das muss man sagen, für alle da draußen, die Freelancer sind, euch wird Cashflow vielleicht auch nichts sagen. Aber das Thema ist, zwischen Rechnungsstellung und Geldzugang liegen gerade im B2B-Geschäft gerne liegt es ein bisschen länger Zeit. Und während du als Freelancer mehr oder weniger die Rechnung stellst, kriegst bezahlt und fertig, bei dir ist quasi immer, das ist einfach nur ein Posten und du stellst auch nur eine Rechnung. Wie ist es bei euch? Bei euch, ihr kriegt wahrscheinlich aber auch sofort die Abrechnung, ne? Oder wie läuft das über den Zahlungsdienstleister?
Ja, wir haben grundsätzlich also wir sind ja jetzt erst kürzlich aus der Beta-Phase rausgekommen in das normale Tarifmodell, das Subscription-Modell. Bei uns ist es in der Tat so, dass wir 2 alternative Modelle anbieten. Also wir bieten einmal eine monatliche Abrechnung an und einmal eine Jahresabrechnung. Wir chargen faktisch immer auf der Kreditkarte am Anfang der Periode, sprich am Anfang des Monats. Und dann sind wir natürlich im klassischen Kreditkartenzyklus drin und bekommen dann die Gutschrift von in der Tat, wir nutzen Stripe. Wir kriegen dann die Gutschrift bei uns. Genau. Also wir haben jetzt auch nicht diesen langen Time-Lag zwischen, ich schicke eine Rechnung raus und irgendwann zahlt halt mein Kunde. Das kenne ich noch aus der alten Beratungszeit. Das war dann immer ein sozusagen, wir haben zwar nicht sehr geschwitzt damals, aber du musst halt natürlich diese Dinge immer einfaktorieren. Und ich glaube, das ist in der Tat eins der Dinge, was jetzt, glaube ich, auch für viele, die gründen oder auch für viele etablierte Unternehmen immer so ein Spagat ist zwischen, ich habe eine Sicht auf die buchhalterische Seite, mir geht es ja eigentlich gut und oh je, mein Konto sieht aber nicht danach aus. Und ich
Ja,
kann
absolut.
durchaus in hochprofitable Situationen in Liquiditätsengpässe hineinlaufen. Und das ist natürlich eins der Themen, was wir versuchen, mit Teilen zu lösen oder zumindest eine Hilfestellung zu geben, dass ich diese beiden Perspektiven immer im Blick habe.
Ja, genau. Ja, dann, wenn wir schon dabei sind, ich finde, wir haben das super übergeleitet. Erzähl doch mal ein bisschen was. Was macht ihr mit Tidely? Was versucht ihr? Also welches Problem möchtet ihr lösen?
Na, grundsätzlich, vielleicht mal ganz kurz zurückgekommen. Ich hatte irgendwann am Ende meiner Beratungslaufbahn das Gefühl, ich habe jetzt genügend Folien gemalt und versucht, schlaue Ratschläge zu geben. Und das hatte einen Punkt erreicht, wo ich sagte, ich möchte es gerne selber testen. Ja. Ich habe natürlich bei Kunden oft gesehen, wie schwer die sich getan haben, Dinge umzusetzen, die man natürlich vermeintlich als Berater einfach dargestellt hat. Und dann habe ich relativ spontan 2019 gesagt, ich gehe raus. Ich wollte immer gerne was im Bereich Finanzen für kleine bis mittelständische Unternehmen machen, weil ich das Gefühl hatte, dass dort das Angebot seitens Banken, Versicherungen etc. pp. Nicht besonders ausgereift ist oder vielleicht dieses Segment auch nicht so bedient wird, wie es vielleicht bedient werden könnte. Und wir haben ja in Deutschland eine sehr traditionsreiche und große Gruppe von KMU-Kunden. Also wir reden ja über einen Markt, der knapp 3,5 Millionen Unternehmen umfasst. Dann war die Frage natürlich, worauf fokussiert man sich? Also geht man auf ein Thema, ich gründe eine Bank, ich werde die Number 26 für SMEs, also im Prinzip das, was Penta ja sehr gut macht, oder gehe ich in sehr spezielle Themen rein? Und wir haben dann bewusst erstmal eine Marktstudie gemacht, um das Problem einzukreisen, um das Problem zu verstehen. Und wir haben damit begonnen, eigentlich Anfang 2020. Also wir haben dann über ein Netzwerk knapp 100 Unternehmen zusammengesucht, über alle Branchen hinweg und alle Größenordnung, also von Startup bis wirklich etablierte, langjährige Unternehmen und haben einfach, ich weiß, da habe ich so einen Fragebogen erstellt, der war da so klassisch Berater, ja, strukturiert 30 Fragen und da wollte ich so in die Gespräche reingehen. Ich glaube, nach dem vierten, fünften Gespräch haben wir den Zettel einfach zur Seite geschoben und ein ganz offenes Gespräch geführt und gesagt, was sind denn eigentlich eure Probleme und was hält euch eigentlich nachts wach und womit beschäftigt ihr euch? Und das war schon sehr beeindruckend. Dann kam nach 50, 60 Gesprächen sehr klar raus. Jeder hat gesagt, eigentlich sind wir nicht in der Lage, ein vernünftiges Liquiditätsmanagement durchzuführen. Also und nicht, weil sie es nicht inhaltlich können und das Problem nicht sagen wir, umreißen können, aber es ist so dermaßen kompliziert und komplex und dauert lange und erfordert halt tagelanges Zusammensuchen der entsprechenden Komponenten, sodass es am Ende auch keiner macht. Und das war eigentlich, glaube ich, so ein bisschen die Geburtsstunde, zu sagen, hier haben wir wirklich ein Problem entdeckt. Und dann war uns natürlich sofort klar, wir befinden uns eigentlich am Anfang einer pandemischen Situation mit Covid-19. Und eigentlich haben wir bei Lehman Brothers schon 2008 und 2009, hat ja jeder gesagt, Cash is King und es geht hier um das Haushalten. Aber es hat einfach keiner gemacht. Ja. Und
Ja, absolut.
dann haben wir halt gesagt, also dem stellen wir uns, das wollen wir. Gerade weil wir natürlich in Deutschland eine sagen wir, große Historie von einem sehr starken KMU-Segment haben. Und wir haben uns ein bisschen die Wettbewerbssituation angeschaut, gesagt, wer ist da ja am Markt tätig? Da gibt es einige, nicht sehr viele. Da gibt es natürlich auch ein Excel. Ja, Excel ist auch ein starker Wettbewerber für uns.
Ich sage mal, ist größte ERP-System der Welt, ja.
Absolut, ja. Also was ich schon für Excel-Tapeten gebaut habe in meinem Leben, Wahnsinn. Aber wir haben dann eigentlich im Mai, Juni beschlossen, wir machen das jetzt, ja. Das war so ein bisschen so alles stehen liegen lassen. Jetzt marschieren wir los und stellen uns Herausforderungen. Und was wollen wir mit Tidely erreichen? Eigentlich drei Dinge. Wir wollen zunächst einmal Transparenz schaffen. Also, dass man wirklich auf Knopfdruck weiß, Stand heute sieht meine Liquidität so aus. Und zwar über alle Bankkonten hinweg, über alle offenen Posten, also Rechnungen, die ich an Kunden geschickt habe, Rechnungen, die ich durch Lieferanten bekommen habe. Also Transparenz auf Knopfdruck, Real-Time. Das Zweite, was wir erreichen wollen, wir wollen eigentlich Ansätze zum Optimieren geben, also zum wirklich sagen, wie sieht denn die Zukunft aus? Ich mache einen Forecast, ich beplane meine Zukunft, wie entwickelt sich meine Liquidität? Ich lasse vielleicht auch mal Szenarien gegeneinander laufen, um zu sehen, als klassisches Startup kann ich mir jetzt einen neuen Mitarbeiter leisten? Ja, nein, wie beeinflusst das eigentlich meine Reichweite, meine Liquidität? Also das ganze Thema Optimierung steht eigentlich als zweite Säule. Und dann wollen wir natürlich auch perspektivisch sagen, mit Teile kannst du die Dinge auch lösen. Ja, und mit lösen meine ich ganz konkret, es wird immer Unternehmen geben, die einen Liquiditätsüberschuss haben. Und in der heutigen Zeit mit Strafzins ist das natürlich ein Riesenthema für alle. Wie gehe ich eigentlich mit einem Überschuss an Liquidität um?
Ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal Strafzins irgendwie nochmal. Das ist, glaube ich, auch nicht zu jedem durchgedrungen. Ne?
Ja, die Europäische Zentralbank hat ja, weil wir natürlich ein so umfangreiches Barmittel im Markt haben und wird natürlich versucht, dieses Geld auf den Konten so unattraktiv wie möglich zu machen, sodass natürlich, sodass die Europäische Zentralbank die Bank selber mit Negativzinsen auf Guthaben belastet. Das haben Banken sehr lange faktisch selber abgefedert.
Das heißt also, wir haben Geld auf dem Konto liegen und das wird automatisch weniger.
Exakt, genau. Ja, also du kannst dir überlegen, ob du einfach dein Geld über ein Kopfkissen legst oder in Wertpapiere investiert, aber wenn du es auf der Bank liegen lässt, dann hast du in der Tat eine Wertminderung, weil du Strafzinsen dafür zahlst, also wie ein Kredit. Mhm. Ja. Es ist ja auch das Schizophrene, dass man zum Teil jetzt Anbieter im Markt sieht, die Kredite vergeben und am Ende des Tages mehr Geld dafür zurückbekommen. Also das ist das umgekehrte Spiel.
Das ist tatsächlich auch ein bisschen, ich glaube, Smava wird bitte sehr irgendwie mit an oder so. Und das ist aber nur bedingt der Grund. Die greifen nämlich in diesem Prozess sehr, sehr viele Daten ab.
Ja, also am Ende des Tages muss man sagen, hinter jedem dieser Geschäftsmodelle steht natürlich ein gewisses Kalkül. Und natürlich sind solche Anbieter, die Negativzinsen auf Kredite im Prinzip promoten, eher daran interessiert zu sagen, wie kann ich eigentlich über die Daten monetarisieren, die ich von meinem Kunden im Rahmen der Antragsstrecke bekomme.
Ja, absolut.
Und die zweite Seite, das vielleicht noch zu komplettieren. Es gibt viele natürlich, die in unerwartet einen Liquiditätsengpass hineinlaufen, ja, die das gar nicht so auf dem Schirm haben und sagen, oh Gott, jetzt ist plötzlich meine Umsatzsteuer abgebucht worden, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Und um diese Dinge natürlich vorab zu sehen und darauf reagieren zu können, wollen wir eben auch die Kreditseite anbieten können. Also das ist schon das Ziel von uns, dass wir in dieser dritten Ausbaustufe den Unternehmen Tools an die Hand geben, sagen, ich kann hier auch wirklich Transaktionen, Investments und Kredite wirklich über Teile mir dann beschaffen, organisieren, dass wir am Ende, und das ist die Vision, die wir mit Teile verfolgen, ein Finanz-Operating-System bauen. Also, dass jeder sich morgens einloggt in Tidely, er fängt mit der Transparenz an, er überlegt sich, wie kann ich die Zukunft optimieren in meinem Interesse und daraus dann Handlungsalternativen ableiten und diese Handlungsalternativen auch über Tidely anstoßen. Also das ist die Zielsetzung mit Tidely.
Ah, okay, spannend. Das ist eine sehr, sehr interessante Vision. Cool. Das vielleicht noch mal ein bisschen plastischer darzustellen. Ich habe Tidely genau so genutzt tatsächlich auch das erste Mal. Und zwar habe ich ja geguckt, okay, was ist, wenn dieser Auftrag jetzt reinkommt? Was wenn nicht? Wie sieht Liquidität aus? Ich brauchte für meine Mitarbeiter ein Notebook. Also ich habe irgendwie zwei Notebooks und habe drei, also wir sind aber irgendwie, ich brauche drei, musste ich mir halt noch ein zusätzliches besorgen. Und dann guckst du natürlich, okay, was brauchst du, was passt irgendwie auch in die eigene IT-Infrastruktur, und dann guckst du in die Cashflow-Plan und sagst, wie viel ist eigentlich drin, so. Kaufst du dir jetzt im Juli ein Notebook und dann fällst aber hinten raus fest, okay, aber aha, es kommt noch Umsatzsteuerabbuchung, die ist das, okay. Genau. Und dann landest du auf einmal bei einem Betrag, der auf einmal viel zu niedrig ist, um vielleicht auch noch Gehälter zu bezahlen oder so, ne? Was ja im Startup durchaus irgendwie für mich zumindest als Startup Thema Nummer eins ist. Das erste, was ich jeden Monat versuche sicherzustellen, ist, dass ich die Gehälter zahlen kann. Was ich jetzt damit gelernt habe, ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich sage, hey, ich habe eigentlich kein Geld. Und wenn ich was kaufen will, gucke ich erst in die Cashflow-Planung, ob ich vielleicht doch ein bisschen Geld habe, und dann treffe ich die Kaufentscheidung. Sollte ich mir privat vielleicht auch angewöhnen.
Ja, ich glaube, du sprichst, Edgar, ein ganz wichtiges Thema an. Ich glaube, wir haben in Kontinentaleuropa erstmal historisch wir haben nicht das in unserer DNA, über Liquidität nachzudenken. Also wir sind eine sehr Einnahmen-, Ausgaben-, profitabilitätsorientierte Sichtweise haben wir. Und jetzt haben wir ja zum Beispiel in Deutschland ein sehr, sehr starkes Handwerk, für das wir, glaube ich, auch einfach weltbekannt sind. Und da gibt es einen Slogan, der ist mir irgendwann untergekommen im letzten Jahr, wo es dann heißt, woran gehen eigentlich viele sehr erfolgreiche Handwerkerbetriebe insolvent, und zwar in der Wachstumsphase. Warum in der Wachstumsphase? Weil die zwar volle Auftragsbücher haben, und natürlich eine Rechnung machen, sagen, ich über diese 10, 20, 30 Aufträge, die ich habe, nehme ich so viel Geld ein, mir geht es doch eigentlich gut. Die stellen Leute ein und auf einmal haben sie kein Geld mehr auf dem Konto. Weil genau das passiert, was du gesagt hast. Die Kunden zahlen dann nicht, die zahlen später. Da gibt es noch eine Umsatzsteuer, die dann plötzlich quartalmäßig abgebucht wird. Und da sind Komponenten enthalten, die plötzlich ein sehr erfolgreiches und sehr gutes Unternehmen in eine Insolvenz hineintragen aufgrund der Liquidität. Und das ist genau das Angebot, was wir mit Tidely machen wollen, sagen, wir verstehen uns im Übrigen auch jetzt nicht als Effizienztool, was jetzt die Arbeiten dann optimiert und verbessert. Das kommt noch hinzu, weil wir, glaube ich, einfacher zu nutzen sind als jetzt ein Excel-Spreadsheet, was irgendwann sehr kompliziert wird.
Absolut,
aber wir verstehen uns auch als Tool, was eine Hilfestellung leistet, ist, kann ich mir gewisse Dinge im Moment leisten, ja, nein, und dadurch richtige Geschäftsentscheidungen ableiten. Und das ist eigentlich unsere Vision und die Hilfestellung, die wir deutschen KMUs halt bieten möchten.
Und mal kurz noch, das Begriff KMU sollte also bekannt sein. Kleine mittelständische Unternehmen. SME hattest du vorhin auch schon gesagt, glaube ich. Small Mid-Size Enterprise ist quasi das gleiche wie KMU, nur auf Englisch.
Genau. Leider drückt sich manchmal meine alte Beraterkrankheit durch, dass man so halb denglisch unterwegs ist.
Nee, alles gut. Jetzt haben wir sie aufgeklärt. Ist das denn auch interessant als Finanzplanungstool für größere, oder sagst du, nee, die sind mit ihren ERP-Systemen und SAPs dieser Welt abgedeckt?
Naja, also ich würde mal sagen, ja, und zwar mit 5 Ausrufezeichen. Wir haben im letzten Jahr, als wir so ein bisschen garagemäßig noch unterwegs waren, ja, haben wir natürlich uns ein paar Kunden zur Seite genommen, mit denen halt das Ganze pilotiert und erarbeitet. Und da hatten wir eigentlich eine schöne Bandbreite der deutschen Industrie und Dienstleistungsgewerbe abgedeckt. Und wir hatten da zum Beispiel ein börsennotiertes Softwareunternehmen als Pilotkunden, die also knapp unter einem dreistelligen Millionenbetrag Umsatz machen, also sehr groß. Und für die war das Thema genauso relevant wie für, ich sag's mal jetzt, den kleineren Handwerker um die Ecke oder kleine Marketingagentur. Das heißt, wenn du mich persönlich fragst, ich würde das absolut bejahen. Ich glaube, jeder hat das Problem. Und wenn die Komplexität steigt, dann hast du eher so Effekte, dass dir dann der finanzverantwortliche Geschäftsführer sagt, ich weiß eigentlich überhaupt gar nicht, was in meinen 10 Tochterunternehmen so passiert. Ich weiß gar nicht, wie viel Cash da rumliegt. Und das ist ein ganz normales Problem. So. Die Wahrnehmung ist ein bisschen eine andere. Ja? Also wir haben natürlich dann angefangen, mit größeren Unternehmen die Gespräche zu führen. Das war für mich ein bisschen so ein Déjà-vu. An der einen oder anderen Stelle kamen dann so Aussagen, ja, kennen wir alles, machen wir sind super, wir sind perfekt.
Klassiker,
da muss man dann sagen, okay, das ist jetzt, da kann man auch jetzt nicht viel gegen argumentieren. Deshalb werden wir auch sicherlich, also mit Tidely, also wir haben einen wahnsinnigen Zulauf gerade, also wir haben 1800 Registrierungen bei uns auf dem System nach ein paar Monaten. Das ist schon fast so, ich sage, wie handeln wir das, ja, weil natürlich jetzt an, und das ist eine ganz, ganz spannende Erfahrung, die ich gerade mache, von Folienmalen zu, ich mache das Ding jetzt wirklich tagtäglich, was es bedeutet, dann wirklich ein Team aufzubauen. Das ist eine ganz andere Herausforderung und wir sind natürlich gerade im extremen Recruiting-Prozess, um natürlich so mal die Nachfrage bedienen zu können. Aber wir werden sicherlich später auch nochmal eine zweite und dritte Tour machen und an die Türen klopfen von den größeren Unternehmen, weil ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die das Tool genauso brauchen wie jetzt die kleineren. Und wir haben auch schon ein paar von diesen großen Unternehmen bei uns als Kunden oder Trial-Kunden drin. Die brauchen dann noch so ein paar spezifische Extra-Dinge wie Fremdwährungskonten und so weiter, an denen wir aber auch gerade aktiv arbeiten. Insofern, Anfrage ist ja, und dann ist nur die Frage, wann überzeugen wir sie dann final, ja?
Naja, gut, ich glaube, wenn du hast ja eben schon mal so erwähnt, dass du noch irgendwie Tochterunternehmen hast und sowas und dann hast du da übergreifende Geschichten. Ich glaube, bis dahin ist einfach softwaremäßig immer noch ein langer Weg, kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ich weiß ich habe ja ERP-Software gemacht, also wirklich Unternehmenssoftware die letzten 11 Jahre, und ich weiß, wie viel Aufwand dahinter steckt, auch so ein Kram zwischen verschiedenen Unternehmen, Mandanten, allen drum und dran, das wird schon relativ aufwendig und komplex dann.
Ja, das ist brutal.
Ja. Interessant, die Sonne kommt raus bei uns.
Man sieht es.
Ja. Dass wir hier so ein bisschen Licht rausnehmen aus dem Ganzen. Aber dann ist ja auch Hintergrund nicht mehr so schön unscharf. Das sind die Probleme. Das sind richtige First-World-Problems. Ja, spannend, cool. Ich glaube, wir haben das Thema so ein bisschen beleuchtet von der Seite, warum machen wir das? Mhm. Jetzt möchte ich gerne noch ein bisschen was über den CEO Niklas erfahren. Und zwar, du bist ja aus einem Beraterjob, der nach 25 Jahren wahrscheinlich auch äußerst gut bezahlt war, nehme ich an.
Naja, das, also sagen wir so, es war okay, ja. Das ist
okay.
Und, es war natürlich auch viel Arbeit und viel um die Welt fliegen, fairerweise.
Okay, wenn es, ich nehme das zurück, ja, bin ich bei dir, aber ich, so jetzt, es ist auf jeden Fall, es reicht ja, um Kühlschrank zu füllen, sagen wir es mal so. und das ist natürlich ein sicherer Hafen, den sich viele wünschen würden. Ne? Mhm. Also kann ich mir vorstellen. Erstmal finde ich es persönlich großartig, dass du trotzdem gesagt hast, ich mache jetzt einen Schritt und ich gehe jetzt hier raus und ich mache ein eigenes Unternehmen. Und dieses Wasser, das ist nur jetzt, haben wir es auch 16. Folge heute, einige Mal gehört, es ist sehr kalt. Ja. Und da schwimmen lernen ist wirklich eine harte Schule. Entsprechend, wie bist du da rein? Hattest du da Angst? Was war das für dich für ein Schritt? Was war das für deine Familie auch für einen Schritt?
Das ist eine sehr vielschichtige Frage, ja. Und ich versuche mal so ein paar Dinge zu beleuchten. Ich war halt im Bankensegment unterwegs, habe die 25 Jahre rein die Banken beraten, habe versucht, eben das Thema digitale Transformation den Banken näher zu bringen. Da tut sich der eine oder andere schon sehr schwer, muss man fairerweise sagen. Also das hat was mit Technologie, die in Banken eingesetzt wird, zu tun, die zum Teil Dekaden alt sind. Also das ist jetzt kein Scherz, aber da laufen noch, ich weiß nicht, dreistelligen Milliarden Lines of Cobol-Code wird da noch programmiert.
Cobol ist eine der ersten Programmiersprachen gefühlt.
Genau. Ja. Zwischendurch hätte ich auch überlegt, ob ich eine IT-Firma aufbaue, einfach mit Cobol programmieren, weil die sterben ja alle aus, ja, böse formuliert. Und die Banken brauchen die. Also es ist eine Problematik der Technologie, also aber auch ein bisschen ist mein Eindruck kulturelle Themen. Ja. Also da gibt es natürlich Häuser, die sind sehr fortschrittlich, aber da gibt es auch einige, da tun sie ein bisschen schwer. Das Ganze eigentlich in der Kombination mit, ich hatte es ja eingangs erwähnt, eigentlich wollte ich nie Berater werden. Ja. Mhm. Weil es liegt eigentlich relativ fern meiner Natur, sag mal, dieses halb Deutsch, halb Englisch zu reden und mit den uniformierten Tumi-Taschen rumzu jetten, weil ich mich eigentlich an vielen Stellen jetzt auch ehrlicherweise nicht so ernst selber nehme. Ja. So. Mhm. Und das in der ganzen Kombination und natürlich auch, irgendwann wirst du auch müde, viel rumzufliegen. Ja, das nutzt sich dann auch irgendwann ab und bist dann lieber der Familie, immer nur irgendwie Samstag, Sonntag. Und dann kam noch dieser Gedanke bei mir hoch, du musst eigentlich irgendwas machen für kleine mittelständische Unternehmen im Finanzbereich. Ja, und dann bin ich eigentlich von einem Tag auf, ich meine, fairerweise, der Gedankenprozess, der dauert dann. Ja, das hat so ein Jahr, anderthalb gedauert, weil erst redet man das sich so schön, ja, dann wirst du irgendwie Startup-Gründer und machst was Cooles. Aber bevor du wirklich reif bist und dann bei deinem alten Arbeitgeber durch die Tür gehst und sagst, so, jetzt unterschreibe ich meine Kündigung, das braucht Zeit. Ich hatte immer totales Backing von der Familie, die fanden das super. Ja, also die Frau fand es super, da ist der Niklas halt zu Hause und die Kinder fanden das natürlich auch cool. wenn man dann tagtäglich zu Hause ist und meint, man kann sich irgendwie produktiv einbinden, das ist nochmal eine andere Diskussion. Ja. Aber das fanden alle super und dann haben wir es einfach gemacht, ja. So. Dann du gehst wirklich durch emotionale Höhen und Tiefen durch. Also ich genieße das schon sehr. Ich mache noch so, hab am Anfang noch so ein bisschen Freelancer-Konto, also Beratung gemacht, das habe ich schon mal. Ja. Das war, glaube ich, die Phase, wo ich Tidly, ich habe immer so drei Phasen im Kopf. Das erste war so Sandkasten-Tidly, da haben wir so ein bisschen Kunden interviewt und mal geguckt, wird das was? Dann haben wir festgestellt, ja, oh Schreck, das Ding hat ja wirklich ein Potenzial. Dann sind wir in die Garage umgezogen, haben dann angefangen zu coden und zu programmieren. Und dann irgendwann wurde das natürlich so ernsthaft, dass ich eigentlich, also ich mache gar keine Beratung mehr, ich mache also 100% Tidly. Und mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ich lerne unglaublich viel. Es ist sehr, sehr anders als Beratung. Und ich muss sagen, ich habe wirklich Chapeau vor allen Gründern, Unternehmern, die diese Dinge tun, weil das eine ist, du stehst vorne als Berater und malst einen schlauen Spruch auf die Folie und erzählst den Kunden und wunderst dich, warum sie eben nicht Change Management machen und keine Leute einstellen. Das andere ist, du musst es plötzlich selber machen und stellst fest, welche Herausforderungen das mit sich bringt. Mir macht es aber wahnsinnig viel Spaß. Wir haben ein tolles Team. Ich lerne jeden Tag unfassbar spannende Kunden kennen, für die ich halt die Live-Demos mache bei Tidely. Wahnsinnig faszinierende Vitas sind dabei. Ich bin glaube ich, jemand, der gerne mit Kunden unterwegs ist. Ich mag diesen Dialog, das habe ich in der Beratung geschätzt. Aber jetzt bin ich natürlich noch sehr viel unmittelbarer dabei. Aber ich muss auch sagen, die ersten ein, zwei Wochen, als wir dann unsere Software in die Beta-Version in den Markt gebracht haben, im Februar war das, da muss ich schon sagen, habe ich die eine oder andere Nacht nicht geschlafen, weil ich war es als Berater gewohnt, du bringst eine perfekte Lösung zum Kunden, die steht zwar nur auf der Folie und du sagst halt dem Kunden, jetzt musst du einfach nur noch umsetzen. Und wenn du Beta-Version in den Markt hineinbringst, dann willst du ja das Feedback der Kunden reinholen. Und das war für mich eine neue Erfahrung. Das hat ein, zwei Wochen gedauert und dann ist es bei mir, glaube ich, so ein Mindset-Shift gekommen. Und ich finde das, wir haben so tolle Beta-User gehabt, wir haben so viel Support bei uns. Es macht richtig Spaß und es ist wirklich wie eine Community. Wir bauen zusammen Tidely als Teil der deutschen KMU-Szene, Liquiditätsmanagement, gemeinsam auf und bringen es weiter nach vorne.
Ah ja, cool.
Also ich bereue es nicht.
Ich finde es spannend, was du sagst. Das ist ja was viele oder ich auch persönlich, ich fand es immer toll, Geschäftsreise, ne? Mal irgendwie Hotel und so einfach mal raus. Das ist cool, wenn du es mal machst, so, ja. Aber wenn du es dauernd machst und wenn du ständig unterwegs bist, das nutzt sich wirklich schnell ab. Ja, ja. Ich bin mega froh, ich bin ja auch noch als Freelancer ein bisschen unterwegs, einfach weil ich mir einfach kein Gehalt aus der Firma zahle, um das Geld halt in der Firma zu lassen. Sehne mich nach dem Tag, wo ich auch sagen kann, ich mache 100% Lead-Base. Das muss man einfach so sagen. Ja. Aber ich genieße es auch total, dass jetzt auch gerade mit Corona eigentlich im Grunde sich alles Richtung Homeoffice geschiftet hat, gerade im Freelancer-Bereich. Die Kunden immer noch kommen mit ab und zu irgendwie, ja, wir müssen sie aber irgendwie 3 Tage vor Ort haben. Und wenn du dann fragst, warum, dann kommt da meistens relativ wenig. So. Ja. Weil es macht ja auch wenig Sinn. Ich habe zu Hause meinen für mich fertig ausgestatteten Arbeitsplatz. Ich spare mir die Anreise oder irgendwas. In der Richtung. Ich war natürlich bei einem Kunden einfach, weil es da tatsächlich anders ging für ein Meeting halt vor Ort, das sage ich meinen Kunden auch. Ich sage, ich will nicht permanent da sein, aber wenn ich da sein muss, bin ich da. Also eine Stunde hin und Stunde zurück. Das war ein toller Tag beim Kunden, aber diese Stundenfahrt hin und Stundenfahrt zurück, das war die Hölle. Ich war so, das kennst du gar nicht mehr, das bist du gar nicht mehr gewohnt.
Ja, ja es geht mir aber exakt genauso, Eddie. Ja. Also ich bin jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren nicht mehr geflogen. Also okay, nächstes Jahr wird faktisch, werde ich sozusagen durchgereicht werden bei der Lufthansa. Ja? Ich bin jetzt nicht traurig drum, muss ich sagen. Hier und da blitzt es bei mir schon auf, dass ich natürlich diese Geschäftsreisen ein bisschen vermisse. Ich habe aber nur völlig wilde Geschichten gemacht. Also ich war irgendwie in der Woche in Südamerika und bin dann durchgeflogen nach Asien und solche Sachen. Okay. Und also neben der gesundheitlichen Perspektive, glaube ich, das ist nicht gesund. Muss ich sagen, solche Touren vermisse ich jetzt nicht mehr. Und ich mag es gerne, vor Ort zu sein. Ich bin gerne bei der Familie. Wir haben aber in der Tat jetzt bei Tidely jetzt vor 2 Wochen unser neues Büro bezogen. Und das war nochmal ein echter Meilenstein für uns, weil wir dann natürlich das ganze Team zusammengezogen haben und wir sitzen jetzt zusammen. Und so sehe ich natürlich das Thema Videokonferenz auch schätze. Und ich glaube, man kann 60-70% über Videokonferenzen abfrühstücken, was der Mehrwert, wenn du zusammensitzt, ist ja deutlich höher. Ja, da sitzt du da, gehst ans Flipchart, skizzierst ein paar Dinge und du bist viel effizienter dann unterwegs. Also ich glaube, es wird eine gesunde Mischung werden und auf die freue ich mich auch.
Ja, ich bin, was das angeht, auch noch ein bisschen unentschlossen, weil wir haben bei uns die Situation, dass wir gar nicht geografisch irgendwo in der Nähe sind voneinander. Wir haben jetzt bei einem großen Projekt, haben wir uns mal alle vor Ort getroffen, das erste Mal, dass unser kleines Team mal komplett zusammen war. Ich weiß halt nicht, auf der einen Seite denke ich mir so, was machst, geht das auch noch mit 100 Leuten? Das ist so die eine Frage, die du stellst. Wobei auch da gibt es reichlich Beispiele, dass das auch geht. Und dann auf der anderen Seite bin ich aber wieder so, okay, jetzt möchte ich jemanden vielleicht einstellen, ich kann jetzt von überall sourcen, das ist schon geil. Also ich kann, ich kann mir halt irgendwie jemanden aus Frankreich, Russland, Ukraine, sonst wo herholen. Unser Entwicklerteam zum Beispiel, der Chef sitzt in Berlin von denen und die Entwickler selber sitzen in der Ukraine und teilweise auch ganz die eine Projektleiterin von denen sitzt auf Bali durchgehend. Das sind so Geschichten, wo ich sage, ah, und die haben sich, das ist so auch spannend, die haben sich noch nie gesehen. Also keiner von denen. Und das ist mittlerweile ein 30-Mann-Unternehmen. Ne?
Ja, aber so. Super. Aber das ist. Entschuldigung, bitte.
Ich frage mich halt, ist wirklich, das frage ich mich fast jeden Tag, wie geht das auf in Zukunft? Ja.
Ehrlicherweise habe ich darauf oft keine Antwort. Ja? Also es ist sehr Berater untypisch. Da muss ich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich weiß aber, ich bin aber von einer Sache sehr inspiriert. Und das hat auch was damit zu tun, jetzt Tidely aufzubauen. Mir liegt wahnsinnig viel an kulturellen Themen und an mit Menschen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und ich habe natürlich jetzt nochmal eine ganz andere Möglichkeit mit meinem Co-Founder zusammen, dem Jörg Haller, auch wirklich zu schauen, wer kommt denn zum Team hinzu? Mhm. Wer passt denn eigentlich ins Team? Und wie möchte derjenige arbeiten? Und ein bisschen holzschnittsartig war man natürlich als Berater damals schon unterwegs, hat man so Mainstream-Plattitüden von sich gegeben und gesagt, so arbeitet man halt full stop und immer beim Kunden. Da habe ich mich schon mental sehr geöffnet. Und wie gesagt, wir haben Entwicklerteams, die sitzen in Rumänien, wir haben Entwicklerteams, die sitzen in Albanien. Das ist super. Ich glaube, du musst du immer mal wieder zusammenführen. Ja? Das machen wir auch. Meine Frau hat neulich einen Flip gekriegt, weil ich alle zu Hause zum Grillen eingeladen habe. Die sagt mal, Niklas, was hast denn du geraucht? Ja. Dann hatte ich mir gerade so einen neuen Grill gekauft und war voll euphorisch.
Da muss man auch einweihen.
Also, ja, absolut, genau.
Wenn ich mit den Kollegen, mit wem dann?
Exakt. Ich habe nur gleich in Ether geschlossen, Jungs, grillen kann ich nicht, da muss ein anderer bitte einen Grill, aber ihr seid alle herzlich willkommen. Also das möchte ich gern gestalten und wie das nachher aussieht, wie viele remote, also woanders arbeiten, wie viele dann in unserem Büro sein werden. Ich glaube, das ist ein Prozess, der muss sich einschwingen und dem möchte ich auch gerne Zeit geben.
Ja, ich habe das auch, ich sagte das gestern noch Gespräch gehabt mit einem Kollegen aus Hamburg, der auch mal ein Praktikum bei uns gemacht hat. Der dann sagte, ja, irgendwie hat er so eine Kollegin, die hat jetzt irgendwie 2 Tage, darf sie im Homeoffice bleiben. Und ich denke so, eigentlich ist es anders rein. 2 Tage darfst du ins Büro kommen.
Exakt.
Übrigens bei Microsoft in München, es war mit den letzten Veranstaltungen, da war ich regelmäßig bei Microsoft in München, kurz vor Corona. Und die haben dort gar nicht genug Plätze für alle. Also die haben mehr Mitarbeiter, als dass sie Plätze im Büro haben. Das heißt, bei denen ist es schon immer so gewesen, dass sie halt, unter anderem, klar, sind sie auch in Deutschland unterwegs, aber dass die Leute auch von zu Hause aus arbeiten und halt nicht immer im Büro sind. Was natürlich auch den Bürospace auch nochmal anders gestaltet. Ne? Aber da auch so eine Frage, ne? Wenn du so einen Bürospace hast, wie kriegst du das dann hin, dass die Plätze halt zwar irgendwie personalisiert sind, aber dann doch irgendwie jeder überall sitzen kann, wenn du halt nicht genug Plätze hast. Ne? Das ist so.
Ich weiß es ehrlicherweise auch nicht, weil wir haben natürlich jetzt Großraumbüro gemacht bei uns, dass wir alle zusammensitzen. Ja. Was mir persönlich auch, mir macht das Spaß, ja, muss ich sagen. Ich habe es immer genossen, auch in meiner Beraterzeit da immer mit den Teams zusammenzusitzen, weil das schweißt halt auf eine ganz nette Art zusammen, ja. Wenn du dann es kam ja die eine oder andere Nachtschicht, kam als Berater schon vor. Und wenn du dann irgendwie mit dem Team zusammensitzt und du hast dann noch eine Dartscheibe im Teamraum und du isst zusammen Pizza, das hat schon was. Und weiß ja auch gar nicht, ob wir jemals, wir schauen, ob wir feste Arbeitsplätze haben. Ich glaube, das liegt ein bisschen natürlich auch an den verschiedenen Profilen. Ja, wir werden natürlich irgendwann auch ein Callcenter hochfahren, also diese Dinge machen. Ja. Das heißt, Mitarbeiter, der eine oder andere wird vielleicht das Callcenter nicht von zu Hause aus machen, sondern aus dem Büro aus. Und dem möchte ich natürlich auch jetzt nicht irgendwie sagen, du musst jeden Tag dein Schreibtisch wechseln. Mir ist es ehrlicher, ich arbeite ja eher am liebsten in irgendwelchen Hotellobbys, Cafés. Ich liebe das Treiben.
Ja, mag ich auch gerne.
Ja. Super. Ja, also ich kann auch da, ich finde das.
Dafür ist München übrigens auch eine sehr, sehr gute Stadt.
Ja. Mega. Ja, ja. Also ich habe in den letzten, ich war, also wahnsinnig nette Anekdote, das war am Ende meiner Beraterzeit. da stand ich in unserer Wohnung und zog mich an und wollte ins Büro gehen. Und dann sagt, ich hatte da damals keinen Kunden in Deutschland, sondern asiatische Kunden, weil ich auch für die ganzen Tech-Operations-Themen in Asien verantwortet habe für die Banken. Und dann, das heißt, ich war auch nicht vor, ich war dann alle zwei Wochen mal dann in Asien drüben. Und dann fragt mich meine Frau, wo willst du denn jetzt hin? Und dann sagt sie, ja, ich gehe jetzt ins Büro. Und dann guckt sie mich an und das war so eine völlig entwaffnende Frage. Was machst du denn im Büro? Du hast doch da nichts zu tun. Und dann guckt ich sie an und sagt, und dann ging es auch so ratter, ratter. Und was sagst du denn jetzt Schlaues? Weil eigentlich hat sie mich voll erwischt. Ja, so. Ja. Und das war der Initiator dafür, dass ich jeden Morgen auf die andere Straßenseite rübergegangen bin. Ich habe mich jeden Morgen ins Café gesetzt und angefangen, im Café zu arbeiten. Ja. Und ich habe es geliebt, bis zu dem Punkt, dass ich mich echt genervt gefühlt habe, wenn Leute mit mir telefonieren wollten, wenn ich morgens im Café saß und gearbeitet habe.
Ja, das bin ich auch. Man hat viel zu viele Meetings. Ich habe ja letzte Woche noch Urlaub gehabt und diese Woche, bis einschließlich Mittwoch, gestern ging es dann noch, aber bis einschließlich Mittwoch war gefühlt ein großes Meeting. Mhm. Und es wird so viel gequatscht und so viel geredet und ich gebe mir selbst die Schuld, weil wir einfach für viele Dinge mit Kunden auch und so einfach nicht die richtigen Unterlagen alles haben, damit der Kunde sich selbst helfen kann im Zweifel. Ich glaube, ich werde das in Zukunft nicht nur gucken, dass wir das halt auch komplett abschaffen, sondern oder zumindest die Option haben, es komplett ohne direkten Kontakt zu machen, weil es einfach ineffizient ist so für alle Seiten. Ne? Mhm. Und wird es dann richtig teuer machen, wenn jemand das trotzdem möchte.
Ja, aber du sprichst ein wahnsinnig faszinierendes Thema an, was wir auch intensiv diskutieren und weil wir stehen natürlich vor der gleichen Fragestellung. Also wenn du versuchst natürlich eine Software browserbasiert auszurollen, musst du ja immer diese feine Balance haben, wie nah bist du persönlich beim Kunden dran und wie viel muss dann selbsterklärend sein.
Absolut.
Ja. Und ich habe jetzt neulich ein ganzes Wochenende, also das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ich möchte sehr nah mich als Partner der deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen aufstellen. Ja, ich möchte nicht jemand sein, wo es dann irgendwie keine Kontaktperson gibt, gar nichts. So. Das ist die übergeordnete Philosophie, die ich habe, weil ich glaube, viele fühlen sich einfach im Stich gelassen und möchten gerne diesen Support haben. Aber du kannst natürlich trotzdem sehr gut mit Hilfesektionen und Videos arbeiten und sagen, ich habe hier ein Angebot und du kannst aus den verschiedenen Angeboten kannst du wählen. Ja, so. Mhm. Und da sind wir natürlich, also ich habe jetzt neulich, das ist aber echt lustig, ich habe ein ganzes Wochenende lang Videos von mir aufgenommen, ja, mit Loom als Tool. Ich glaube, für das erste Video habe ich gefühlt 3 Stunden gebraucht, ja, weil ich immer auch wieder
das
selber.
Das ist normal, ja.
Auch das ist normal, genau. Am Ende, glaube ich, hatte ich irgendwie so einen Standardspruch und dann ging es ganz gut. Und das bringen wir jetzt auch nächste Woche in die Hilfesektion live. Das wird natürlich alles auch ein bisschen professionalisiert werden und so weiter. Mhm. Aber das ist echt eine ganz interessante und spannende Frage, die mir wirklich im Kopf rumgeistert. Wie kriege ich es hin, einen wirklich guten Service zu leisten und gleichzeitig natürlich das Ganze nicht mit 10.000 Leuten im Callcenter, das ist dann natürlich nicht mehr finanzierbar. Ja?
Also du müsstest dir, glaube ich, aber auch die Frage nochmal vielleicht anders stellen. Und zwar, wenn dein Ziel ist, der Partner des Mittelstandes zu sein, bist du das nicht, wenn du dich um jeden persönlich kümmern musst, weil dann kannst du nicht für alle der Partner sein. Und da ist es da eher noch deine Pflicht, gerade diese Frage halt zu lösen, aufzulösen und zu sagen, wir haben Prozesse, die es möglich machen, dass wir halt nicht mit jedem Einzelnen reden müssen, sondern dass es so einfach ist, dass es sich selbst löst, quasi.
Na, absolut. Ich meine, das ist natürlich fairerweise auch unser Anspruch, ja. Mhm. Aber ich möchte nicht, wenn du kommst ja, ich kenne das selber, es gibt ja so tolle Softwarelösungen, die auch total selbsterklärend sind. Aber es gibt immer wieder mal so einen Punkt, da denkst du, Mist, jetzt brauche ich irgendjemanden, mit dem ich rede und ich brauche nicht die Chat-Funktion rechts unten, ja, oder den Standard-Fragekatalog Q&A. Und das ist der Punkt, wo ich gerne wirklich reinspringen möchte und sagen müssen, hier sind wir, hier ist ein Gesicht. Im Moment bin ich das Gesicht und unser CEO, der Martin. Wir machen halt jede Demo, jede Kundeninteraktion, die machen wir. Das ist mir auch im Moment sehr wichtig. Aber das wird nicht, die Mischung wird es am Ende machen.
Ja. Nee, kann ich verstehen. Ich bin zum Beispiel, ich habe ja bei meiner vorherigen Geschichte Rocket, die habe ich ja auch versucht. Ne? Aber da sind wir wieder bei Finanzierbarkeit, ne? Cashflow müssen wir um das nochmal auch ein bisschen darauf zurückzuführen. Du musst halt die Waage finden, weil wenn du jetzt sagst, du hast halt ein Overhead an Kosten, um mit den Leuten persönlich zu sprechen, ist der Kunde, der dieses eine Mal dieses Gespräch gerne hat und nicht nur den Chat möchte, ist der dann auch bereit, mehr für die Software zu zahlen? Ne? Deswegen ist ja der Support eigentlich bei allen Lösungen da draußen, sei es die Cloud-Lösung, sowieso ist Support halt immer einfach extra. Ne? Und wenn jemand extra Support haben möchte, dann bucht er sich den. Und das ist ja auch okay. Ich finde, das ist so vom Modell absolut fair dann auch. Ne?
Ja, ja. Und ich meine, es ist ja auch nicht sehr überraschend. Ich nutze natürlich Tidly selber auch für Tidly und mache da meine Cash-Planung. Ja.
Richtig,
und, gut, in den Anfängen eines Startups, in dem wir ja gerade sind, ist, ich sag mal, die Auszahlungsseite immer etwas höher als die Einzahlungsseite. Ja. Mhm. Aber natürlich beschäftigen wir uns mit dieser Frage. Und das ist wieder übrigens ein ganz toller Vergleich zwischen als Berater stellt sich hin, hast Standardfolien, erklärst den Leuten, wie du ein Callcenter machst oder wie du halt ein Geschäft skalierst und nach oben bringst. Als Unternehmer, und der bin ich ja jetzt ein Stück weit auch. Sag mal,
bin ich ein Stück weit.
Ja, nein, genau, ja, das ist, aber da bin ich natürlich jetzt im Zentrum von genau diesen Fragestellungen. Und da merke ich, es ist vermeintlich leichter, eine theoretische, so ein Statement auf eine Folie zu schreiben, als zu sagen, ich entscheide mich jetzt links rumzugehen. Denn das ist übrigens eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, man macht Fehler in so einer Reise. Ja? Wir haben auch Fehler gemacht, uns für falsche Dinge entschieden. Ich glaube, das Wichtige dann, auch für die vielleicht zuhören und fragen, was sind meine Erfahrungen beim Thema Gründung? Man muss bereit sein, die Fehler dann auch schnell zu erkennen, zu akzeptieren und dann zu ändern. Und da gehört ein bisschen Mut hinzu. Es gab schon die eine oder andere Situation, wo ich dann auch selber so, oh Mist, ja, ist das jetzt richtig, was wir hier tun? Aber man lernt wirklich nur am meisten, wenn man mal auf die Nase fällt, aufsteht und sagt, okay, das war jetzt echt Nonsens, was wir hier gemacht haben. Alle umdrehen, in die andere Richtung marschieren. Und ich glaube, das hat mir auch mal ein Ex-Kollege gesagt, der ein paar Jahre vor mir rausgegangen ist, der hat gesagt, wir haben unsere eigene Firma noch mal 9-mal, wie er schon gesagt hat, pivotiert, als in Beratersprache, also 9-mal fundamental geändert. Ja. Und da mache ich mir auch keine Illusion, das wird uns mit Tidy natürlich auch passieren. Ja? Und das ist gut so.
Wobei ich tatsächlich finde, also ich nutze ja Tidy auch, muss man jetzt immer sagen, ist eine der eine von nur einer Handvoll Softwarelösungen, für die ich Geld ausgebe, einfach weil, ja, Cashflow, ne? Man muss gucken, dass man seine Finanzen zusammenhält, aber es hilft ungemein. Und ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie nur alle 2-3 Wochen im Rhythmus vielleicht überhaupt da reingeguckt. Aber zum Beispiel jetzt auch nach meinem Urlaub, das Erste, was ich gemacht habe, am Sonntagabend, bevor die neue Woche losgeht, ich bin in der Tidy rein und habe dann gesehen, okay, das ist jetzt die Auftragslage, weil kurz vorm Urlaub auch noch ein bisschen was passiert ist. Dann habe ich die Cashflow-Planung aktualisiert und geguckt, okay, wie sieht denn das aus? So. Mhm. Eine andere Sache, die ich übrigens auch jedem Gründer ans Herz legen kann, plant mal im Voraus, was ihr glaubt auszugeben, und haltet dann dagegen, was ihr wirklich ausgegeben habt. Und das, finde ich, macht ihr super bei Tidy. Ihr habt dann, manchmal würde ich mir noch wünschen, dass ihr ein bisschen mehr Übersicht habt, aber junge Software, alles gut, da brauchen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ich finde es super, dass du diese Gegenüberstellung hast. Ich habe zum Beispiel für einen Teilbereich, habe ich so eine X geplant und bin da jetzt schon irgendwie 140% drüber. Und habe dann, aber den anderen Teil halt komplett falsch geplant. So. Also insgesamt war ich schon nicht komplett verkehrt, aber, und das ist auch ganz wichtig, bei mir zumindest, ich überschlage gerne im Kopf und ich überschlage ein bisschen zu großzügig. Mhm. Und wenn du so eine Cashflow-Planung machst, ist halt Zahl und nackte Wahrheit. Vor allen Dingen, weil das super ist, wenn es mit dem Konto verbunden ist. Ne? Das ist ja was mir bei meiner anderen Lösung teilweise fehlt, dass ich halt nicht diese Verbindung zum Konto habe. Mhm. Und da der direkt guckt, okay, das ist abgeflossen, hier geht es wirklich knallhart darum, was auf dem Konto, nicht was können wir vielleicht verdienen und was nimmt Sales vielleicht in Q5 ein und was auch immer. Ja? es gibt kein Q5, ich weiß das. sondern ganz, ganz knallhart zu sagen, okay, was ist eigentlich am Ende des Monats übrig und am Ende des nächsten und vielleicht auch des übernächsten Monats. Deswegen, wenn wir gerade dabei sind, was hast du denn für Tipps für Gründer? Weil ich habe jetzt ein bisschen aus meiner Erfahrung berichtet. Was würdest du Gründer mit ans Herz legen, die vielleicht jetzt noch gar nicht so das Thema Cashflow-Planung auf dem Schirm haben? Oder vielleicht sogar sagen, hey, wir verdienen eh noch so wenig, das kann ich auch noch in meiner Excel-Tabelle.
Erstmal natürlich einen Tidy-Account aufsetzen, das ist ja klar. Ja, ich glaube, also ich habe das ist vielleicht auch so ein bisschen auch die Reise, die ich jetzt persönlich gemacht habe über die letzten 15, 18, 19 Monate. Das eine ist, und du hast es eben gerade schon angerissen, Eddie, ich glaube, man muss sich zwingen, man macht einen Businessplan. Und der Businessplan ist immer per se immer sehr, sehr bullish und optimistisch, ja. Und da muss man sich wirklich dann am Ende des Tages vielleicht fragen, auf der Einzahlungsseite würde ich immer versuchen, noch ein bisschen zu diskontieren und die Auszahlungsseite ein bisschen höher zu planen, ja. Weil man hat natürlich immer, also ich bin ein sehr optimistischer Mensch, so von meinem Menschschlag her, aber das hilft schon mal zu sagen, ich habe da wirklich im Prinzip ein realistisches Szenario geplant, so. Ich würde dann immer noch ein Stressszenario dagegen legen, sagen, was passiert denn jetzt wirklich, wenn es dann nicht so läuft? Ja? Warum ist das wichtig? Man muss ja eigentlich, da sind wir wieder beim Thema Cash, wissen, im Worst Case, wie lange reicht denn mein Geld noch? Ja? Und im Übrigen ist es auch ein kurzer Hinweis, aus diesem Grund haben wir ja auch dieses Dashboard bei Tidly gebaut, weil wir waren halt überzeugt, nicht jeder möchte jeden Tag durch Tabellen und Grafiken durchgehen, um zu wissen, wie lange reicht mein Geld noch oder dann die Monate abzählen, sondern in dem Dashboard kann man sich wie so Cockpit einzelne Kennziffern reinziehen, wie so Drag and Drop und kann das sich personalisieren. Und drei wenige Kennziffern auch für Gründer, die wir da reingebaut haben, sind der Geldbestand. Ja, also wie viel habe ich Stand jetzt auf dem Konto? Ist die Burn Rate? Wie viel gebe ich denn eigentlich im Schnitt aus? Und die Runway, also wie lange trägt mich das noch? Und das trennen wir zwischen einer Brutto-Runway und einer Netto-Runway. Also Brutto, sprich keine Einzahlung dagegen, also wirklich der Worst-Case und Netto dann mit Einzahlungen. Also das ist das eine. Ich glaube, was immer wichtig ist, dass man den Overhead nicht vergisst. Ja, weil ich habe mich selber erwischt, ich meine, ich habe nur 25 Jahre lang Businesspläne geschrieben, ja, und dann tippst du so runter, so bababababam, und dann kommst du irgendwann an, dann bist du immer tiefer im Morast drin und dann bist du irgendwann mal im Thema, okay, was brauche ich denn eigentlich für Legal, für Finance, für all diese Dinge? Und dann sagst du, ja komm, da geh nochmal 5% obendrauf. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Ja? Also da kommen nochmal Legal-Kosten hinzu, da kommen nochmal Dinge wie Steuer hinzu, also Steuerberatungsthemen. Das ist ein relativ großes Thema, was da noch kommt. Ja?
Der Steuerberater geht auch wirklich ins Geld. Ne? Also vor allen Dingen, wenn du irgendwie mal die ersten 12 Monate hinter dir hast und ja, dann kommt mit höchstens mal einen Jahresabschluss machen. Und
brutal.
Das summiert sich und das summiert sich nicht zu knapp. Ne? Das genau. Muss man einfach so sagen. Ja. Und das Finanzamt hält dann auch relativ schnell die Hände auf. Beim Startup, wenn man noch keine Gewinne fährt, noch nicht ganz so relevant. Ne? Da geht es eigentlich in erster Linie um Umsatzsteuer, aber schon viel. Also viel, was da auch einzukommt, was womit man gar nicht gerechnet. Ich habe das ganz häufig, ich habe das auch schon im Podcast wahrscheinlich schon dreimal gesagt, ne? Diese Position des Startup-Geschäftsführers bereitet dich nichts vor in deinem Leben. Und du wirst es wahrscheinlich am besten wissen, weil 25 Jahre lang hast du dich mehr oder weniger eigentlich darauf vorbereiten können und trotzdem ist es wahrscheinlich sehr, 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 sehr ungewohnt und
schwierig geworden. Ja. Das ist 180 Grad was anderes. Also das ist wirklich was total anderes und du wirst mit ganz anderen Fragen beschäftigt und du stellst natürlich auch die Mühlen der Bürokratie in Deutschland fest. Ja? Also was ich jeden Tag hier für Post bekomme und worum ich mich um Dinge kümmern muss, da bin ich die Hälfte der Zeit bin ich nur mit beschäftigt, irgendwelche Formulare auszufüllen, absolut, die ich schon mal gar nicht verstehe. Ja? Ich meine, da sind halt irgendwelche Abfragen, wo ich sage, ich verstehe das Deutsch schon mal gar nicht. Aber egal. Dann hast du noch gefragt für Gründer. Ich glaube, dieser Trial and Error zu sagen, ich bin bereit, mal kleine Schritte zu gehen und auszuprobieren, ist unglaublich interessant und hilfreich und lehrreich. Ja? Ich hatte immer ein bisschen Scheu davor, also dieses Thema nur keine Fehler machen, immer die perfekte Lösung gleich bringen. Aber eigentlich ist dieser andere Weg total faszinierend, weil alle Kunden, die wir jetzt in dieser Beta-Phase begleitet haben, haben uns auch wahnsinnig gerne Feedback gegeben, weil du merkst so richtig, die brauchen ein Tool. Wir haben die auch von der UX-Sprache, glaube ich, sehr angesprochen alle und die wollen uns helfen oder wollten uns helfen, auf ein bestimmtes Niveau zu kommen. Ja, also dieses Thema mutig sein, ausprobieren, auch bereit sein, sagen wir mal, Fehler zu machen, das ist super. Und ich bin natürlich jetzt in einem Umfeld, ich bin jetzt ja kein klassischer Startup-Gründer, ja, also ich bin jetzt 50 geworden letztes Jahr bin natürlich aber jetzt in einem Umfeld, wo ich natürlich auch mit vielen jüngeren Kollegen zusammenarbeite.
Ich hätte dir maximal 49 gegeben.
Ja, genau, aber wenn ich so mache, du siehst, der Bart wird ein bisschen grauer unten drunter. Nein, das macht, mir macht wahnsinnig viel Freude, weil ich so unglaublich viel lerne, ja. Und ich hoffe, dass ich natürlich auch ein bisschen von Erfahrung natürlich jetzt auch geben kann, aber in erster Linie natürlich ist es faszinierend, ja. Und also das, und dann der vierte Punkt, der glaube ich auch noch ganz spannend ist, nicht die Dinge verkomplizieren. Ja, und absolut. Da bin ich auch ein Meister drin. Also ich habe ja vorhin über meinen Fragebogen schon ein bisschen erzählt. Investoren, das ist jetzt ein Beispiel, die wollen es gerne einfach verständlich haben. Ja? Die wollen kein komplexes Excel-Modell, die wollen, das wollen die später auch irgendwann haben, aber die wollen eigentlich 3, 4 Informationen haben. Wie lange reicht euer Geld noch, ist die eine davon. Und das ist auch übrigens auch ein weiterer Grund, warum wir dieses Dashboard gebaut haben, weil wir für Startups Investoren-Reporting ermöglichen möchten.
Cool, und, ja, sehr cool. Ja, das ist das, was unser Seed-Investor Leavitt gerne sehen würde von uns, glaube ich.
Ja, genau. Nein, aber das, so, und das sind jetzt so ein paar vielleicht Hilfestellungen. Und ich glaube einfach, ja genau, das ist auch nochmal, das ist nochmal in den Kopf gegangen, keine Scheu haben, einfach mal Dinge aufzuschreiben. Und zwar auf der Einzahlung und auf der Auszahlungsseite. Ich kenne das von mir. Es gibt so Dinge, die macht man nicht gerne und die schiebt man und die schiebt man und die schiebt man. Irgendwann wacht man morgens auf und denkt so, oh nee, furchtbar. Und das einfach mal loslegen. Und auch da kannst du ja Tidy so nutzen. Du kannst ja bei uns einzelne Kategorien selber definieren. Du baust also deine eigene Struktur halt auf mit deiner eigenen Sprache. Und du erklärst dem System auch, wenn sich etwas von der Bank hochlädt, wo, in welchen Topf gehört das. Und da kann man mal mit 5, 6 Kategorien beginnen und kann die immer später weiter verfeinern. Ja, und da kann ich nur jeden ermutigen, das zu machen. Ich habe auch am Anfang für Tidy 5, 6 Kategorien aufgesetzt und dann das immer weiter granular runtergebrochen.
Ja, ist bei mir auch. Ich habe zum Beispiel irgendwie erst Lohn war so ein Beispiel. Ich hatte erstmal Lohn einfach nur so als solches drin und dann habe ich aber noch Lohn auszahlen, also das eigentliche Gehalt und dann die Lohnnebenkosten irgendwie noch getrennt. Ja. Ich bin dann jemand, der gleich irgendwie versucht, 50 Kategorien aufzusetzen, damit er irgendwie für alles abgedeckt ist. Ja. was man mir eigentlich gar nicht zutraut, weil ich doch sehr unorganisiert wirken kann. es ist halt, wie du schon sagst, man muss halt einfach dann auch knallhart und ehrlich sein, weil wenn das Geld vom Konto weg ist und du kriegst eine Rechnung, dann ist das mies. So. Von daher, und ich fühle mich persönlich jetzt bedeutend wohler, dass ich seit jetzt 6 Wochen ungefähr oder das kann 2 Monate sein, dass aktiv diesen Kram auch mache und einfach auch aktiv rechne und kalkuliere. Auch so meine ich, wir lassen die Software ja mehr oder weniger extern entwickeln und auch da zu wissen, okay, wie viel Budget habe ich eigentlich jetzt noch für die Jungs? Weil das Geld ist halt schneller weg, als man gucken kann. Ne?
Ja, und, absolut.
Das ist halt das Paradoxe, man hat so ein Startup und man schreibt eine Rechnung vielleicht über 40.000 Euro. Ne? Riesiger Income. Und dann rechnest du mal deine ganzen Kosten dagegen, dann die Weiterentwicklung, dies, das und dann auf einmal ist dieses Geld auch so schnell wieder weg und gerade wenn man es nicht gewohnt ist, mit solchen Summen zu hantieren, ist das irgendwie absolut surreal. Ne?
Ja, ja.
Und deswegen, also jedem Startup, sei es, also ich bin wirklich kaufmännisch nicht stark, ich hatte das anfangs mal erwähnt, weil ich bin halt ITler, ich habe nie eine kaufmännische Ausbildung in der Form gehabt. Das Einzige, was ich immer schon gemacht habe, ist halt Unternehmenssoftware, daher habe ich vieles auch aus der Finanzbuchhaltung und so mitgekriegt. Ne? Das heißt, ich bin nicht so, deswegen kam ich auch gut mit eurer Software klar, weil ich da einfach, ich habe in so einem Softwarebereich gearbeitet, deswegen ist es halt weg. Aber wie gesagt, kaufmännisch habe ich meine richtig deutlichen Schwächen, das zeigt sich in meinem Privatleben und immer wieder auch dann bei meinen Unternehmungen. Und jetzt habe ich das erste Mal, seit 2017 bin ich selbstständig, das erste Mal das Gefühl, dass ich zumindest in einer meiner Projekte Ordnung drin habe.
Ne? Das freut mich. Ja, es ist, aber du hast eben gerade nochmal einen ganz, ganz spannenden Punkt angesprochen. Wenn die Burn Rate, also das, was du jeden Monat dann wirklich vom Konto wegfließt, ja, wenn die steigt, und das tut sie natürlich bei uns auch, weil wir halt das Team so massiv jetzt aufbauen.
Absolut.
Das war natürlich für mich jetzt auch, das ist schon, da guckt man drauf und denkt sich, hoppla, ja, das geht jetzt ganz schön schnell. Und ich war so letztes Jahr 2020 bis zur Mitte, das war wie so ein Projekt, ja. Dann haben wir unseren CTOler an Bord genommen, ein paar ITler, dann ist plötzlich das Sandkastenspiel zu einer Garagenübung geworden, ja. Dann gab es den nächsten Sprung. Dann haben wir die Beta-Phase bekommen, wieder das IT-Thema weiter. Und jetzt sind wir gerade natürlich in der Kapitalrunde um uns bis nächstes Jahr hinein zu finanzieren. Mhm. Und da habe ich natürlich mit Tidal die Rechnung gemacht, wie viel werde ich denn eigentlich jetzt Monat für Monat brauchen. Ja. Wenn ich das IT-Team nochmal hochskaliere und Leute einstelle und so weiter. Mhm. Und dann, wenn du dann die Gesamtsumme rechnest, da ist das summiert sich, genau. Aber ehrlicherweise, man hat ja Angst vor der Zahl, die am Ende rauskommt. Wenn man die Zahl dann einmal stehen hat, dann hat man nach 5 bis 10 Minuten eigentlich ein gutes Gefühl, dass man sagt, ich habe es jetzt irgendwie verstanden und im Griff, dass ich weiß, was mich erwartet. Ja,
ja, oder du weißt ja halt auch einfach, dass du jetzt gerade irgendwie zurückschrauben musst zu einer Investition.
Oder
du weißt halt, dass du nochmal ein bisschen mehr Effort in Sales reinlegen musst, um vielleicht noch ein paar Abschlüsse reinzuholen. Also Geschichten, ne? Also da, es macht Sinn, auch wenn diese Zahl wirklich, sie kann angsteinflößend sein, vor allen Dingen, wenn du dann siehst auf einmal, ich hatte das im Juni noch, dass ich dann auf einmal irgendwie, weil noch 2 Aufträge in der Schwebe waren und nicht klar war, dass auf einmal steht da eine Burnrate von 30 Tagen. Ja. Und dann weißt du, in 30 Tagen ist das Geld weg. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du dann ein Geschäft wie unseres hast mit großen Sales-Cycles, wo du Monate bis zum Abschluss brauchst, ne, das sind halt so Punkte, aber dann weißt du halt, du musst was tun. Oder ich habe immer noch die Variante, als Freelancer ein bisschen Geld ranzuschaffen, um das dann irgendwie mit einzuspielen und einzubringen, ne, um durchzukommen. Aber für mich ist das zum Beispiel auch ein großes Signal gewesen, was mich sehr befestigt hat, genau wie du sagst, einfach dich als Kapitalgeber zu suchen, weil du sagst, ja, wir haben ein gutes Ding, Software funktioniert, aber wir sind operativ so überlastet, wir kommen gar nicht mehr zum Verkaufen, weil wir einfach versuchen, die Bestandskunden irgendwie abzuhandeln. Das ist der Grund, warum wir noch keine Beta-Phase gestartet haben, öffentlich, wo die Leute sich Self-Service bedienen können, weil ich einfach operativ so tief drinstecke im Sumpf, dass ich einfach nicht dazu komme und ich habe Angst vor dem, zum Beispiel auch dem Support, weil ich habe dann vielleicht 100 Kunden drauf und die geben mir Feedback, aber ich kann das gar nicht verarbeiten, habe ich gar nicht die Zeit zu.
Ja. Aber das ist, Eddie, das ist natürlich in der Tat auch nochmal, das ist auch nochmal ein weiter guter Hinweis auf die Learnings, die ich jetzt das hatte in den letzten Wochen und Monaten. Du bist ja immer, also ich bin so als Mensch auch gepolt. Es gibt immer was Dringendes zu tun und du machst das Dringende, nicht das Wichtige. Ja, so. Und was passiert dann? Du verschleppst dann ganz zentrale Dinge immer weiter und sagst, ah ja, komm, ich muss aber heute dringend das und das selber machen. Und plötzlich guckst du hoch und denkst dir, Mist, ich wollte ja vor 8 Wochen schon die ersten Stellen ausschreiben. Denn diese Stellenausschreibung, wenn du da den Prozess, du musst die Kandidaten auswählen, du musst sie interviewen, du mususst zusammenkommen und dann dauert es ja wieder nochmal 3 Monate. Ja? Das heißt, man hatte das Gefühl, oder nee, man läuft immer in diese Falle rein, ich mache schnell das Zeug selber. Das mache ich morgen. Und dann plötzlich stehst du da und denkst dir, Mist, ich habe es jetzt eigentlich strukturell nicht gelöst. Ja? So. Und wir sind, das haben wir relativ hart vor 8 Wochen dann auch beendet und sind ja in starken Recruiting-Aktivitäten jetzt, weil wir einfach dringend das Team größer machen müssen, um dieser Nachfrage Herr zu werden. Ja, das ist jetzt zwar sehr positiv.
Habt ihr denn, wenn ich so direkt fragen darf, habt ihr denn Finanzierung safe für die Leute, die ihr jetzt einstellt, oder macht ihr das schon im Hinblick auf einen Kapitalzufluss?
Nein, ich bin gerade in den letzten Zügen der Kapitalrunde abzuschließen. Es gibt die Zusagen, also wir sind schon durchfinanziert bis nächstes Jahr.
Cool, sehr schön.
Und das ist natürlich, ja, danke schön, vielen Dank. Und das ist natürlich auch, sag mal, eine schöne Nachricht für alle und zeigt aber, glaube ich, auch, dass die Investoren an das Thema glauben. Und es ist natürlich, dass wir werden nächstes Jahr sicherlich eine weitere Finanzierung machen. Wir sind jetzt, sagen wir, das ist safe, ja. Das ist das Gute.
Sehr schön. Cool, freut mich. Ich weiß, was auch, gerade auch so Kapital zu besorgen, ist ja auch ein riesiger Prozess, selbst wenn du sehr viel Unterstützung hast. Ich habe diese Woche meinen ersten Pitch in so einem Pitch-Wettbewerb gehabt und hab diese Woche nach 16 Monaten festgestellt, was unser USP eigentlich ist.
Ja, aber dann? Ich habe
immer geschwafelt wie sonst was, aber es ist eigentlich relativ einfach. Wir haben halt unglaublich hohe Interaktionsraten auf unserer Plattform und jeder, der Interaktion auf seinem Online-Event haben möchte, also dass Leute sich aktiv auf der Plattform bewegen, sollte unsere Software benutzen, weil das liefert halt keine andere Event-Software so wie unsere. Und dann kommt ein Stück, weil wir haben immer Einfachheit, also Ease of Use und Skalierbarkeit und so, das ist auch alles richtig. Aber was wirklich gut läuft bei uns ist, wir haben unglaublich viel Interaktion. Bei uns 80 bis 90% der Nutzer klicken auf irgendwelche Profile und besuchen irgendwelche und schauen sich Posts an und setzen sich mit Inhalten auseinander. Mhm. Wir haben bei der Fashion Week hatten wir irgendwie bei 5.000 Besuchern 45.000 Profilaufrufe von den 200 Herstellern. Wow. Das sind Interaktionsraten, die sind 1.000% jenseits dessen, was die Mitbewerber bieten. Mhm. Und ich habe es aber nie so formuliert. Das steht auch nicht so auf der Webseite. Und das ist halt, ne, da will ich dieses Wochenende dran arbeiten.
Ja, aber das ist doch super. Ich meine, das ist ja eine tolle Erfahrung, dass man sagt, durch einen Prozess lernt man seine USP dann kennen oder hat sie jetzt zum Greifen und kann das sozusagen in einem...
Man formuliert sie einfach mal.
Ja, genau. absolut, genau. Und cool, super, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke. Mal gucken, was wir daraus machen können. Wir sind am Ende unserer Zeit angelangt schon. Das ging flott.
Ja, Wahnsinn.
Niklas, es war mir eine Freude. Es war ein super schöner Auftakt jetzt für die zweite Season. Ich habe mich wirklich, wirklich darauf gefreut, heute mit dir zusammenzusitzen. Entschuldige nochmal an alle, dass wir ein bisschen später loslegen mussten, aber live hat halt manchmal technische Hürden. Und was wir an dieser Stelle beibehalten, auch in dieser Season, ist, wir möchten gerne ein bisschen Zeit für Eigenwerbung lassen. Und ich blende hier schon mal tidely.com, also mit tidely.com ein. Übrigens, gut, dass ihr die .com-Adresse habt. Gut für euch.
Genau.
vor allen Dingen ist das ja eine Six-Digit-Domain. Also nicht schlecht. Wie lange habt ihr nach dem Namen gesucht?
Also da all merits an meinen Co-Founder, den Jörg Haller, der kam irgendwann um die Ecke mit dem Titel. Ich fand den, also mit der Namensfindung, ich fand den sofort super, weil es natürlich ein nettes Wortspiel ist aus aufgeräumt oder tides für die Gezeiten, ja, oder timely, ja, für rechtzeitig. Und ich fand das ein mega Wortspiel und dachte mir gleich, Jörg, das ist Granate, das
nehmen wir. Ja, ist großartig. Ja, also das muss man, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viele alle sieben, nehmen wir nur die sieben, die ich wirklich versucht habe, irgendwie aufzubauen, Unternehmung, und all die Namensfindungen. Alleine für Leadbase haben wir schon drei Namen gehabt. Ja. Hut ab. Also da habt ihr wirklich, wirklich, wirklich gut gefischt. Das muss man einfach sagen. Ja. So ein bisschen Qualität wie Tinder.
Weiß ich jetzt gar nicht, was ich darauf sagen soll, ja. Aber natürlich, wenn wir.
Tinder ist ein großartiger Name. Das steht ja für Flamme. Und die haben auch einfach richtig gut Namen gesorgt. Deswegen nimmst du das Kompliment. Ja. Genau, ja, aber jetzt, wer bin ich, wir haben es ja ein paar Mal erwähnt, aber jetzt kannst du vielleicht noch mal sagen, wann sollte ich zu Tidely kommen und die Lösung ausprobieren?
Ja, also erstmal möchte ich mich vorab erstmal herzlich bedanken, Eddie. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es zwar wirklich eine nette Stunde, ist verflogen wie nichts. Und ich hoffe, es war jetzt auch für alle Zuhörer eine gute Diskussion, aus der das eine oder andere rausgezogen werden konnte. Ich glaube, zu uns kann und sollte jeder kommen, der sich das Thema Liquiditätsplanung auf die Fahnen geschrieben hat, als wirklich wichtiges Instrument, um fundierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können, weil es halt wichtig ist, immer einen Blick drauf zu haben, wie viel Geld habe ich denn auf dem Konto und kann mir gewisse Dinge leisten, weil natürlich Rechnung, hast du ja gesagt, verspätet gezahlt werden. Also jeder, der dieses Thema entdeckt hat, ist bei uns herzlich eingeladen. Wir möchten uns ganz explizit aufstellen als Partner für deutsche KMUs, also kleine mittelständische Unternehmen, um euch alle hier zu unterstützen, Liquiditätsplanung sicher, schnell, effizient durchzuführen. Wir werden das Ganze noch weiter treiben, dass wir am Ende eine Art Finanzzentrale sind für kleinere Unternehmen. Und so haben wir auch die nächsten Wochen und Monate geplant. Also wir werden bis Ende dieses Quartals also die Kernfunktionalitäten abrunden. Wir werden weiter an der UX, für die wir übrigens sehr, das freut uns, sehr gelobt werden für unser Design und die Benutzerführung. Da werden wir noch ein paar sehr spannende, sehr schöne Dinge, sagen wir mal, zusätzlich ergänzen und werden dann im vierten Quartal halt in Richtung Einzel-Verticals nochmal uns stärker positionieren. Ja, und ich glaube, am Jahresende, das ist unser Ziel, wollen wir wirklich vollends angreifen. Also ich würde mich freuen, wenn viele vorbeischauen. Ich werde viele der Demos machen, vielleicht treffen wir uns dann wieder. Ich freue mich drauf und ich fand es eine tolle Diskussion, hat Eddie. Danke dir.
Ja, ich auch. Ich möchte gerne noch was hinzufügen. Einfach nur für die Leute, die mit Liquiditätsplanung vielleicht nicht als Begriff nicht viel anfangen können. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr rennt ständig eurem Geld hinterher oder ihr seid ständig irgendwie, warum habe ich denn jetzt so wenig Geld auf dem Konto bei eurer Firma, vielleicht auch bei euch selbst, dann gebt Tidly eine Chance. Es gibt eine Testphase, 14 Tage, richtig?
14 Tage Trial-Phase.
Genau. Reicht dicke, um einmal irgendwie was aufzusetzen und zu gucken, ob das was für einen ist und ob man mit dem Tool klarkommt. Und ich würde es hier ans Herz legen. Es ist für alle Gründer da draußen, setzt euch mit euren Zahlen auseinander. Denn ich weiß auch, wie es ist, wenn man es nicht tut. Und es ist nicht so geil, wenn man ständig schwitzen muss.
Ja. Und gebt uns bitte Feedback, weil wir sind wirklich gerade im Prozess, Feedback sehr aktiv aufzunehmen und direkt umzusetzen, unsere Roadmap. Und das liegt mir persönlich sehr am Herzen.
Sehr schön.
Super.
Super. Damit möchte ich die Runde für heute schließen. Ich danke dir nochmal vielmals für deine Zeit, dass du bei uns warst. Ich danke euch allen auch für eure Zeit, dass ihr dabei wart mit uns und zugehört habt. Verdammt. Ich habe den ganzen Tag nicht in den Chat geguckt. Ärgerlich. Aber gut, die Sarah. Sarah hat uns angefeuert. Sehr gut. Sarah ist meine Kollegin aus den Sales. Sehr schön. Aber da bin ich ja froh, dass wir keine Fragen übersehen haben. Traurig ein bisschen, dass wir keine Fragen gehört haben. In dem Sinne, ich wünsche euch allen erstmal einen wundervollen Freitagabend und ein super schönes Wochenende. Wir haben nächste Woche, ich glaube, es ist schon nächste Woche, das Thema virtuelle Büros. Wir haben heute auch ein bisschen schon mal angerissen, was in Deutschland ein akutes Thema ist. Und wir haben die Nathalie Meissner und ich glaube auch ihre Kollegen von Office Stars dabei. Und es wird auch wieder eine sehr spannende Folge, wo wir auch drüber sprechen, ob man den Staat verklagt. Da habe ich Lust drauf.
Spannende Diskussion, ja.
Das ist noch nicht mal ein Gag, das ist wirklich spannend. Nee. Aber da werden sie uns bestimmt mehr Näheres zu erzählen. In dem Sinne, ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns dann in der nächsten Woche.
Tschüss. Achso. Dankeschön alle.
Der letzte, berühmten letzten Worte kommen natürlich vom Gast.
Achso, okay. Na, ich wünsche euch auch allen ein wunderschönes Wochenende, einen tollen Freitagabend. Ich glaube, ich werde jetzt mal hier schauen, ob ich noch in den einen oder anderen Münchner Biergarten komme mit der Familie. Mal gucken. Und freue mich, wenn ich viele von euch dann eventuell bei Tidly wiedersehe. Und alles Gute.
Bis dann.
Ciao. Servus.